Guten Morgen auch von meiner Seite her. Wir können über 3C reden heute. Über CVP, über Christus oder das Dritte, das erwähne ich gar nicht. Mein Untertitel ist «Der Banker von Jesus und ich». Irgendwie ist er dazugekommen. Wir wissen nicht genau wie. Woher er seinen Beinamen hat. Wir wissen nicht genau, ist er aus einem Dorf aus dem Süden gekommen. Wir wissen nicht, hat er zu den Guerillakämpfern gehört. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, er ist Bruder genannt worden. Er hat wunderbare Sachen erlebt. Zeichen, Wunder, Heilige. Vergebung. Er gehört zu denen, wo man könnte neidisch werden, was der alles erfahren hat. Und doch ist er Verräter genannt worden, Mörder, Selbstmörder. Die Rede ist vom Judas, wie es gehört. Über Judas, da gibt es die wildesten Theorien und Gerüchte. Die einen sagen, ja, einen hätte halt die Opferrolle müssen einnehmen, einen hätte sozusagen der Schwarzpeter müssen spielen und Jesus verraten. Denken, es ist nicht so, Jesus wäre ja freiwillig nach Jerusalem gegangen und freiwillig ans Kreuz gegangen. Die andere Meinung ist die, die ihr seht, sie halt vorbestimmt gewesen von Gott. Die einen, die werden zum Heiler Welt, die anderen zum Verderben. Und das ist spekulativ. Es hätte für einen Judas viele Möglichkeiten gegeben, zum Aussteigen. Die Gründe, warum der Judas zum Judas geworden ist, sind ganz banal, ganz menschlich. Jeder von uns könnte zum Judas werden, jeder. Warum wählt Jesus Judas? Warum wählt er mich und dich? Jeder von uns hat seine Geschichte mit Jesus, so oder Judas. Seine Vorgeschichte kennen wir nicht. Sein Beiname ist Chariot. Das könnte darauf hinweisen, dass er aus dem Süden gekommen ist, von Juda. Der wäre der einzige Jünger, der nicht aus Galiläa kommt. Alle anderen sind von Galiläa hergekommen. Dann hat er die Bezeichnung Sikarier, ein Zelot, ein Dolchträger, also einer, der hinterrücks auf Trümmer losgeht, ein Terrorist. Aus welchen Gründen auch immer, irgendwie ist er dazugekommen und ist ein Jünger von Jesus geworden. Jesus wählt ihn bewusst aus, obwohl er das Potenzial als Verräter in ihm frühzeitig erkannt hat. Er wählt ja auch andere Jünger aus, die ihn verraten haben. Beispiel der Petrus. Wie auch immer, der Judas wird ein Jünger von Jesus. Er folgt ihm, er hört seine Reden, er erlebt seine Wunder mit und genauso ist er von Jesus erwählt. Gellet, bei uns ist es ja nicht anders. Warum ausgerechnet wir Jünger von Jesus werden, warum ausgerechnet wir glaubende Menschen werden, das wissen wir auch nicht genau. Menge werden zur Nachfolge von Jesus, weil er sie aus einer Not heraus befreit hat. Andere haben ein Wunder erlebt. Und wieder andere, die sie Nachfolger von Jesus, weil das Sicherheit gibt, Hoffnung gibt. Und manches gehört von Gott zur Kirche, weil es dazugehört. Aber alle bringen ihre Geschichte mit, alle bringen ihre Erwartungen mit. Wenn man dich würde fragen, wer ist Jesus für dich? Dann würden viele das Gleiche sagen und viele etwas anderes. Wenn ich aber frage, was hast du für Erwartungen an Jesus? Dann sind wahrscheinlich die Unterschiede grösser. Die 12 Jünger, die haben ebenfalls ihre Erwartungen an Jesus. So oder Judas. Und er hat seine Vorstellung, was er von Jesus erwartet. Und dann kommen die drei gemeinsamen Jahre von der Jüngerschaft. Blinde gesehen, Stumme und bekommen die Stimme zurück. Lahme werfen Krücken weg. Gebundene werden frei. Die grossen Zeichen vom Messias. Unglaublich, was da geschehen ist in diesen drei Jahren. Das bläst ihm das Hirn aus dem Schädel. Aber während dem Unterwegssein mit Jesus, da erlebt der Judas auch irritierendes, verstörende Momente. Bergpredigt, die ist zwar wunderbar, aber so kann man doch kein Königsreich aufbauen. Das ist doch nicht der politische Realismus. Findesliebe. Die linke Backe herhaben, wenn man auf die Rechte geschlagen worden ist. Womöglich noch einen Römer umarmen. Dann den Samaritaner predigen, den Heiden. Er hockt mit Staatsfinden zusammen, mit Römer. Er lässt sich von Huren die Füße waschen. Er spricht eine Frau von Ehebruch frei, was sie auf ertappter Tat ist gefasst worden. Es ist für Judas ein Wechselbad von den Gefühlen. Und immer wieder denkt er, Jesus ja, natürlich, aber Jesus auch wieder nein. So doch nicht. Das ist doch weltfremd. Können wir das nicht auch? Erleben wir das nicht auch immer wieder? Auf der einen Seite, ja, natürlich, ja, mit Gott, mit Jesus wollte ich unterwegs sein. Und auf der anderen Seite auch immer wieder ein Punkt, wo wir sagen, so doch nicht. Da werden Erwartungen über den Haufen geworfen. Da werden Erwartungen nicht erfüllt. Da erleben wir Gebet, die nicht erfüllt werden. Da erleben wir unerhörte Sachen, wo wir kein Ja haben dazu, obwohl wir glauben. Und dann fragen wir, ja, überhaupt, wieso will ich denn als Christ leben? Was passiert mit meinem Glauben, wenn ich merke, mein Bild, das ich habe von Jesus, stimmt nicht mit dem überein, was ich erwarte. Wenn ich merke, es hat mehr mit meinen Wünschen zu tun, als mit ihm. Wo dir das meine Wünsche erfüllt werden, oder seiner. Niemand ist von Enttäuschungen geschützt. Wir sitzen alle mit dem Judas im gleichen Boot. Aber wir alle haben eine Wahl. Vergleichen wir mal den Petrus und den Judas. Sie beide stehen sich viel, viel ähnlicher, als man denkt. Beide haben das Potenzial, zum Held zu werden oder zum Verräter. Und beide haben das Einfallstor vom Bösen, von der Versuchung. Beide werden vom Satan versucht. Und beide stellen sich mit ihren Absichten Jesus entgegen und beide gehen. Der Petrus will verhindern, dass Jesus nach Jerusalem geht. Wir lesen Matthäus 16. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach: Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Ich meine, das sind ziemlich heftige Worte, was der Petrus da muss hören. Über Jesus und Judas im letzten Abendmahl, da lesen wir: Und Jesus nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Ischariot. Und als der den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Als Judas nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Sowohl der Petrus und auch der Judas werden mit der Wahrheit konfrontiert. Auf der einen Seite mit der Wahrheit über sich selber, mit der anderen Seite mit der Wahrheit, dass sie beide vom Satan versucht werden. So sagt Jesus: Der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Beide, der Petrus und der Judas, haben ein Einfallstor vom Bösen und beide werden gehen. Nur einer wird zur rechten Zeit Buß tun, der Petrus. Das Einfallstor von Petrus ist Menschenfurcht, Macht gelöscht. Und das Einfallstor von Judas ist das Geld. Als einziger von den Jüngern bekommt er einen speziellen Auftrag. Sonst keiner von den Jüngern. Er wird Verwalter von der gemeinsamen Kasse. Und wie viel das in der Kasse ist, das wissen wir nicht. Wir merken das ein bisschen später in der Geschichte, dass er nicht gerade eine ideale Wahl war als Banker von Jesus. Einmal ist er wütend, weil eine Frau teures Öl über die Füße von Jesus geschüttet hat. Da hat er dann gesehen, mit dem Geld hätte man schöne Schräubchen, mit dem Öl hätte man schöne Schräubchen machen. Geldgier, davor hat Jesus mehrmals gewarnt. Niemand kann zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Judas hat das gehört. Es gibt noch andere Stellen, wo Geldliebe vom Judas zu seinem Schwachpunkt werden, zum Einfallstor vom Bösen. Welches ist denn unser Einfallstor? Geldliebe, Bequemlichkeit, Zerstreuung, Macht, Menschenfurcht, irgendein Laster, eine Sucht, eine Lebenslüge. Für Geld hat der Judas Jesus verraten. Und ausgerechnet der Mensch mit dieser Schwäche von der Geldliebe, dem vertraut Jesus Kassen an. Warum? Eine schwierige Frage. Ich ringe um eine Antwort. Wie gesagt, es ist schwer nachvollziehbar, warum Jesus Feiglinge, Betrüger, Grossmüller, Verräter in seinen Jüngerkreis wählt. Aber Gott sei Dank, er tut es. Wenn er nur Heilige, Gerechte, Reine würde wählen, dann hätte ich, Paul Jeremias, er keine Chance. Und wenn er den Judas als einen Bruder nennt, dann habe ich auch einen Platz an seinem Herz. Warum ruft der Jesus einen Judas in seine Jüngerschaft? Ich denke, er will die Schwächen zu seinen Stärken machen. Unsere Schwächen zu seinen Stärken machen. Ein Mensch, der seine dunklen Seiten im Leben nie bewusst wird, wer immer auf seine Stärken baut, dann wird das zu seinem eigenen Götz. Wer immer meint, er sei ein Siebensieg, ihm könne doch nichts passieren, er sei unantastbar, der hat nicht viel verstanden. Wir lesen im Jeremia 17, verflucht der Mann, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Er ist wie ein kahler Strauch in der Steppe, der nie einen Regen kommen sieht. Er bleibt auf dürrem Wüstenboden im salzigen Land, wo niemand wohnt. Jesus will uns von unseren selbstgemachten Götzen bewahren. Er hält uns sozusagen einen Spiegel von der Wahrheit vor unser Gesicht. Er entlarvt unsere Stärken. Ich habe es vorhin gesagt, wer noch nie erschrocken ist über seine eigene Sündhaftigkeit, der hat nicht viel verstanden. Darum warnt er Paulus im 1. Korinther, deshalb seid vorsichtig. Gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fehlt. Jesus konfrontiert uns mit unseren Schwächen, nicht aus Sadismus, sondern aus Gnade. Die Bibel ist voll von Geschichten, wo Menschen mit ihren Schwächen konfrontiert werden. Ich nehme nur ein Beispiel, der Saulus. Gross, stark, beeindruckend, gut aussehend. Das öffnet ihm Tor zu den Menschen. Heute würde man sagen, er hat viele Follower. Im Instagram, in den Medien. Und genau darum fürchtet er soll die Ablehnung von den Menschen, weil er so beliebt ist. Und das wird zu seinem Fallstrick. Er fürchtet die Ablehnung von den Menschen mehr, als die Ablehnung von Gott. Und schlussendlich führt er das zum Selbstmord. So wie der Judas Ischariot auch. Beim Judas ist irgendwann der Zug abgefahren. Er hat alles gehört, was er muss hören. Er weiß alles, was er wissen muss. Und er entscheidet sich für seinen Weg. Oder wie es ausdrücklich ist, und er ging hinaus und es war Nacht. Die Freiheit hätte jeder von uns. Jesus konfrontiert uns mit unseren Sünden und unseren Schwächen. Und wir haben die Freiheit, mit Trotz oder mit Umkehr zu reagieren. Wir haben die Freiheit, unseren Weg konsequent zu gehen. Nicht zu vergeben, nicht herzuschauen. Sich nichts korrigieren, nichts bekennen, nie um Hilfe zu suchen. Und mit jeder Entscheidung verhärtet sich unser Herz mehr und mehr. So viele Geschichten enden in Not und Verzweiflung, weil sich das Herz von Menschen verhärtet, ihren Eltern gegenüber, dem Ehepaar gegenüber, den Vorgesetzten gegenüber, den Angehörigen. Gestellten gegenüber, Gott gegenüber. So hat der Judas gewählt. Der Judas hätte anders können wählen. Und Gottes Weg mit Jesus hätte sich trotzdem erfüllt. Er hätte ja genug finden können. Der Judas verhärtet sein Herz und irgendwann ist es zu spät. Ich hatte letzte Woche die gleiche Predigt in Bern bei den Diakonissen. Ich bin mit dem Zug auf Bern gefahren. Ich habe die Predigt vorgenommen, nur so ein bisschen mit den Gedanken durchgegangen. Dann kommt eine junge Frau durch den Zug, bleibt ausgerechnet bei mir stehen und fragt mich: Dir, könnt ihr mir sagen, wie man ein weiches Herz behalten kann? Genau in dem Moment, wo ich da hier darüber nachgedacht habe. Ja, wie? Mit Kapitulation. Ich weiß, was Sünde ist, und ich weiß es. Und wir ziehen es immer wieder auf die andere Seite. Und ich habe ja den Judas auch in mir. Wie manchmal muss ich sagen: Herr, ich schaffe es nicht. So wie du mich möchtest haben, so bin ich nicht. Wie manchmal habe ich gesehen, während meiner Zeit als Pfarrer EGW: Jesus, trau mir bloß nicht zu viel zu. Trau mir bloß nicht zu viel zu. Man kann sich schnell verhärten. Ich tue es ja auch nicht. Ich traue mir ja nicht zu viel zu. Die Erkenntnis ist ernüchternd, demütigend, aber eben auch befreiend. Irgendwann im Leben die Masken abziehen. Ja, genau so bin ich. Gell, das hat nichts mit billigem Entschuldigungsstrategie zu tun. Jesus hat keine Probleme mit unseren Sünden. Er hat ein Problem, wenn wir meinen, wir hätten keine Sünden. Der Petrus hat in seiner allerersten Begegnung mit Jesus kapituliert. Geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Vom Judas hören wir Wort von Entschuldigung, Wort von Buße erst ganz am Schluss und dann ist es zu spät. Er ging hinaus und es war Nacht und er hat sich erhängt. Ich habe mich dann einmal gefragt, was wäre aus dem Judas geworden, wenn er von Anfang an gesagt hätte: Du Jesus, weißt, mit Geld habe ich das Problem. He? Ich bin dann ein Langfinger. Also. Mit mir kommt es dann nicht gut. Es ist müßig, darüber zu diskutieren. Wir haben heute die Möglichkeit zu sagen: Herr, ich habe dich gerne, aber ohne dich schaffe ich es nicht. Ich würde dich mit meiner Sucht, mit meinen Begehrlichkeiten, mit meinem Egoismus, mit meiner Menschenfurcht, ich würde dich immer enttäuschen. Wie tragisch, dass der Judas sich das Leben genommen hat. Wie traurig, dass er die letzten Worte nicht mehr gehört hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist vollbracht. Zmitz in diesen furchtbaren Sturm von Lug, Intrigue, Verrat, feisterem Moment, hängt Jesus am Kreuz und betet. Und er spricht eine Generalamnestie aus. Für alle zusammen unglaublich. Vergebung mega. In vollkommener Liebe. Wir haben ihm die schrecklichen Wunden zugefügt. Der Judas in uns hat ihn ans Kreuz genagelt. Und wenn Jesus nicht mit Nägeln angenagelt war, an Händen und Füßen, seine Liebe hat er trotzdem da oben behalten. Er hat den Judas ausgehalten bis am Schluss. Er hält den Judas in uns aus bis am Schluss, bis zum letzten Blutstropfen. Es hätte für einen Judas nicht so müssen enden. Und Gott sei Dank muss es für uns nicht so enden. Jesus hat alles zurechtgebogen, alles, was wir verbockt haben. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Liebe von Gott, verraten, verstoßen, verspottet, geschlagen, gekreuzigt bis heute. In unseren Kirchen, in unseren Gemeinschaften, in uns selber. Und doch geht die Liebe von Gott ihren Weg. Zumitten in unsere Finsternis hinein. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, die einen armen Sünder wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden. Ich war blind, aber nun sehe ich. Amen.